Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Cleos Welt und Cleos Jagdwelt, Henrik Lott, Jagdschule Kretschmer, Part, Remfeld Precision Gun Care, Stille im Wald, MGH, Merkel Gschwenter Handels GmbH, Tramut Hinners, K&K Premium Jagd und Jagd und Hund.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW Podcast hier auf der Jagd und Hund 2025. Mein heutiger Gast bei uns im Studio, Christian Knörr von der Firma Stille im Wald.
Ja, hallo Max. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen oder ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne.
Und ich versuche mal alle Fragen zu beantworten, die du mir stellst.
Am besten stellst du dich vielleicht mal einmal vor, wer du bist, was du so machst, wo du herkommst und wie es auch zu der Idee für Stille im Wald kam.
Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Christian Knörr, wie eben schon erwähnt. Ich bin 46 Jahre, bin gelernter Büchsenmacher, Büchsenmachermeister und war fast 20 Jahre bei einer hessischen Behörde in der Waffeninstanzsetzung und habe mich entschieden, 2020 dann dem Thema Schalldämpfer, Büchsenmacherei komplett zu widmen im Haupterwerb. Und zu der Idee Schalldämpfer kam es eigentlich schon sehr früh. Also schon während meiner Lehrzeit habe ich mich schon sehr stark für das Thema beschäftigt. Mein Chef hatte damals, mein damaliger Chef, ich habe bei der Firma Brechtl gelernt, der hatte eine Gold Sniper damals, so eine Präzisionswaffe mit dem Schalldämpfer ausgestattet. Und ich fand das total super, wie das Ding sich angehört hat. Das war einfach faszinierend. Hatte auch zeitgleich einen Kollegen, einen Büchsenmachergeselle, der aus den USA kam und hat von Hypersonic-Schalldämpfern gesprochen, also Schalldämpfer, wie wir das heute haben, die im Überschallbereich funktionieren. Und seitdem war ich eigentlich mit dem Thema infizieren. Und dann durch meine behördliche Tätigkeit bin ich auch wieder mit dem Thema in Berührung gekommen, Erprobungen und Testphasen. Ja, und dann kam, ganz spannend, 2015, dass die ersten Förster eintrudelten und wollten Schalldämpfer auf ihre Waffen haben.
Ja.
Und ich dachte, wow, Schalldämpfer in Deutschland, ganz heikles Thema. Aber ja, es fing dann an, die ersten Schalldämpfer kamen auf den Markt aus Skandinavien. Es gab dann auch die deutsche Hersteller fingen dann an. Dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, wir machen jetzt Schalldämpfer. Ja, mein Bruder war erstmal nicht so begeistert von der Idee. Als klassischer Jäger hat er gesagt, ja, braucht man nicht, wie man das oft hört, Argumentation von älteren Jägern. Und da habe ich gesagt, wir machen das jetzt.
Ich habe das selbst bei uns gehabt im Revier, wo sie gesagt haben, wenn du einen Schalldämpfer bei uns drauf machst, darfst du nicht mehr bei uns jagen gehen. Wo ich mir dann hinterher im Nachhinein auch einfach nur denke, so komplett unnötig. Ich finde, dass das ganze Thema das wirklich so erleichtert bei der Jagd und dass es für alle Beteiligten angenehmer macht.
Ja, auf jeden Fall. Also der Schalldämpfer bietet ja viele Vorteile. Ich tue mein eigenes Gehör sehr stark schützen. Zum Beispiel, wenn ich einen Jagdhund dabei habe, das Gehör vom Jagdhund wird stark geschützt. Ich tue die Leute, die mit der Jagd nichts zu tun haben, nicht belästigen durch einen extremen Schussknall. Das Wild ist wesentlich ruhiger nach dem Schuss. Das Einzige, was ein Schalldämpfer hat, er macht die Waffe halt länger. Und er macht die Waffe halt und in manchen Augen nicht mehr ganz so hübsch, weil vorne ein dickes Rohr dran hängt. Es gibt ja dann noch diese sogenannten Integralschalldämpfer, wo dann die Industrie darauf reagiert hat, ein Rohr über den Lauf zu machen und dann vorne. Die bringen halt leider nicht die Leistung wie ein On-Barrel oder ein Over-Barrel-Schalldämpfer, weil einfach Volumen fehlt. So, und aber das Thema, wie gesagt, Schalldämpfer hat mich dann doch gepackt. Wir haben dann 2015 angefangen, die ersten Prototypen fertigen zu lassen. Da war ich dann halt aber nicht ganz so zufrieden mit. Und wir haben dann im Endeffekt die zweite Charge Prototypen, ich muss mal gerade hier rüber, haben wir uns dann Modelle angeguckt, die schon auf dem Markt waren und haben gesagt, okay, das ist verbesserungswürdig und haben die 90 Grad Monocollar-Melle, die fast oder viele Hersteller mittlerweile im Programm haben, weil sie sehr, sehr einfach zu fertigen ist, aber auch Nachteile hat. Ich brauche sehr viele Bohrungen zur Querachse. Haben wir gesagt, wir machen eine 15-Grad-Lamelle. Die ist in Schussrichtung angeordnet. Und die Bohrungen sind auch in 15 Grad angeordnet. Somit erreiche ich einen höheren Gasabfluss, brauche weniger Bohrungen und habe eine sehr hohe Verwindungssteifheit im Schalldämpfer. Ja, der erste Schalldämpfer war ein OB-Schalldämpfer. Sehr lange haben wir immer noch im Programm, wird immer noch gefragt. Und dann kam halt, wurde das Thema Schalldämpfer, war dann halt immer wieder im ja, wurde dann von vielen mehr von vielen akzeptiert. Die Gesetzeslage hat sich auch geändert. Der Schalldämpfer wurde immer ja immer leichter zu erwerben und somit hat mein Bruder, der hat immer ganz gute Ideen, der eigentlich erst gegen dieses Thema gesprochen hat, hat dann gesagt, wir brauchen kürzere Schalldämpfer. Dann kam dann der OBK und somit haben wir eine ganze Schalldämpferfamilie mittlerweile kreiert. Das ist jetzt unser Klassiker, den ich jetzt hier hochhalte, ein OBSK.
OB steht für Overbarrel.
Overbarrel und dann immer die Abkürzung SK steht für Subkompakt. Der Schalldämpfer baut nur 9,5 cm nach vorne auf, Waffenverlängerung und hat eine Rückverlängerung von ca. 6, 6,5 cm, je nachdem, was ich für einen Gewindeadapter drauf habe. Super kompakt, hat noch eine sehr hohe dB-Reduzierung. Bei einer 308 Winchester direkt am Ohr gemessen haben wir so um die 28 dB, also schon sehr, sehr, sehr gut. Und immer mit Ultra ist das Gewebe, was wir drin haben, was viele Hersteller auch mittlerweile haben. Also es ist, wir sind da sehr breit aufgestellt und so ist die SIB Schalldämpferfamilie immer weiter gewachsen. Dann wir haben später dann einen Hybrid-Schalldämpfer im 3D-Druck hergestellt, der Aluminium und Titan vereint, zwei Werkstoffe, die sich sehr gut in der anwenderspezifischen Anwendung ja durchgesetzt haben. Da haben wir auch mittlerweile haben auch ein Gebrauchsmuster drauf, also Hybrid-Schalldämpfer im 3D-Druck. War die Idee von Stille im Wald, haben wir dann durchgesetzt und haben es auch ganz gut umgesetzt.
Christian, was mich interessieren würde, wie ist das bei den Schalldämpfern, gerade was die Größe angeht und zum Beispiel das Kaliber, was man dann schießt? Ist das relevant dazu, welche Größe man braucht für bestimmte Kaliber? Weil ich habe zum Beispiel jetzt ich beschieße ein Produkt von einem Mitbewerber von euch, brauche ich jetzt nicht den Namen sagen, in einer 300 Norma Magnum. Mhm. Und ich hatte das Ganze erworben tatsächlich am Anfang für eine 3006, habe mir dann aber gedacht, okay, ist ja der gleiche Querschnitt, sollte eigentlich kein Problem sein, dass der aber fast, sagen wir mal, von der Leistung her das Doppelte ist. War ich dann tatsächlich da sehr überrascht, dass es dort tatsächlich gar keine Probleme gab und es super immer noch angenehm war, dieses Kaliber auch ohne mit Schalldämpfer zu schießen.
Also es ist so, beim Schalldämpfer oder generell bei der Schallreduktion, die Größe der Patrone oder die Gasentwicklung der Patrone ist entscheidend. Wenn ich eine große Patrone habe, wie eine 300 Norma Magnum, was?
Genau, ja.
300 Norma Magnum ist eine Magnum-Patrone, relativ viel Pulver drin. Dieses Pulver wird verbrannt, setzt um und gibt ein recht großes Gasvolumen. Also muss mein Gefäß, in dem ich das Gas auffange, in dem Fall der Schalldämpfer, dem Gasvolumen angepasst sein.
Ja.
Natürlich kann ich auch einen kleineren und kürzeren Schalldämpfer drauf machen oder dünneren Schalldämpfer, wir sprechen vom Durchmesser, aber ich muss in Kauf nehmen, dass die dB-Reduzierung weniger ist, weil einfach das Gasvolumen ist zu groß. Das muss ich mir vorstellen wie ein Wasserglas. Ich schütte das Wasserglas voll. Wenn ich eine Literflasche habe und habe ein 0,5er Glas und schütte das voll, irgendwann läuft das Gefäß über. So, das ist beim Schalldämpfer auch so. Die überschüssigen Gase werden rausgedrückt, entspannen sich schneller vor der Mündung und die dB-Reduzierung leidet. Aber es ist so, viele wollen gar nicht mehr diese maximale dB-Reduzierung. Die sagen, ich möchte nicht mehr, dass es so klingelt im Ohr. Soll sich gut anhören. Der Rückstoß wird extrem minimiert beim Schalldämpfer. Ist auch noch ein Faktor, den wir eben gar nicht berücksichtigt haben. Leute, die Schussangst haben durch den Rückstoß, durch den Knall, werden da durch den Schalldämpfer wesentlich ruhiger im Schuss. Die Schussergebnisse werden besser. Aber ich muss halt die dB-Reduzierung beim großen Kaliber, kleiner Schalldämpfer, habe ich Einbußen. Muss ich auch gucken, ob das nachher fürs Gehör sicher ist. Aber ich sage, es klingelt mir im Ohr. Jeder nimmt den Knall unterschiedlich wahr. Der eine sagt, oh, mir macht das gar nichts. Der andere sagt, oh, das tut weh. Dann muss man eventuell einen größeren Schalldämpfer verwenden. Aber wenn ich in derselben Kalibergruppe bleibe, zumindest bei Stille im Wald, unsere Schalldämpfer sind alle magnumtauglich. Also es ist egal, ob ich einen dicken Schalldämpfer, einen kurzen, einen dünnen habe. Wir haben alle eine Magnum-Freigabe. Allerdings muss ich mir immer überlegen, ist das für mich der richtige Schalldämpfer? Passt der für mich? Und dann ist das kein Problem.
Wie testet ihr sowas?
Wir haben angefangen mit dem Brühl und Kjaer-Messgerät, mit dem analogen Messgerät. Das habe ich irgendwann mal sehr günstig bei eBay gekauft und habe dann die ganzen Mikrofone auch, ist ein Gerät aus den Ende der 70er Jahre, könnte im James-Bond-Film mitspielen, so cool ist das Ding. Und haben aber, du musst aber immer bei diesem Gerät, musst du Buch führen. Also du brauchst immer einen zweiten Mann, der dabei ist. Und mittlerweile seit 3-4 Jahren haben wir dann auch ein digitales Gerät, auch von Brühl und Kjær, das 2250 mit dem passenden Messequipment. Leider gibt es kein standardisiertes Messverfahren in dem Sinn. Militärisch wird immer gemessen, ein Meter Bodenhöhe und Messmikrofon ein Meter von der Mündung entfernt, 10 Meter Freifeld, also keine reflektierenden Gegebenheiten. Ist für uns jetzt als Jäger irrelevant, weil wir wollen ja unser Gehör schützen, primär unser Gehör schützen. Also hab ich mir im 3D-Drucker eine Kopfhalterung gebaut, wo das Messmikrofon am Gehörschutz befestigt wird, ja. So dass es das Ohr simuliert in Schussrichtung. Und dann machen wir auch Freifeldmessungen, das heißt keine störenden, auch wieder im Umkreis von 10 Meter, keine störenden, reflektierenden Gegenstände. Und dann wird eine Messstrecke, Messprotokoll erstellt. Also das heißt, wir machen 5 Schuss ohne Schalldämpfer. Dann werden wieder 5 Schuss mit Schalldämpfer gemacht. Und dann wird ein bisschen Belastung auf den Schalldämpfer geschossen, dass der Schalldämpfer verschmaucht. Dann werden wieder eine Messstrecke. Und damit ermitteln wir unsere Messergebnisse. Wobei man da sagen muss, das Wetter ist entscheidend bei der Schallpegelmessung. Also ich kann sein, dass ich morgens, wenn es noch kühl ist, ganz andere Ergebnisse habe als mittags, wenn es brüllend warm ist. Aber wir nehmen dann einen Mittelschnitt und geben das dann auch an. Also das sind keine Fantasiewerte, dass wir jetzt in die Luft greifen, zack, und wir sagen hier 40 dB. Man liest das immer wieder an, so einen Wert über 40 dB ist relativ unrealistisch. Also das sind schon, da muss man schon zaubern, dass man den hinkriegt.
Wie lange dauert das denn, bis so ein Produkt auf dem Markt ist? Also ich denke mal, dass man natürlich jetzt gerade was Research und Development angeht, das heißt ja schon längere Phase ist, um da auch das Richtige hinterher den Leuten bieten zu können.
Ja, also wir haben 2015 angefangen mit dem Prototyping und waren 2017, glaube ich, so weit, dass wir den ersten Schalldämpfer vorstellen konnten, allerdings damals noch im Nebenerwerb. Materialauswahl, du musst gucken, welche Materialien gibt es am Markt, welche Materialien sind jetzt besonders geeignet für einen Schalldämpfer. Aluminium, das ist ein super Material, aber ich muss die richtige Legierung finden. Okay. Wenn ich die richtige Legierung dann habe, entweder geht es auf die Haltbarkeit, Korrosionsschäden, das kann sein, dass der Schalldämpfer abreißt, dass nach vorne einfach wegfliegt. Rohrmaterial, ganz entscheidend, bis wir ein passendes Material für unsere Rohre gefunden haben. Wir haben sehr lange gesucht, auch mit dann kommt die Oberfläche, welche Oberfläche wähle ich, nehme ich ein Hart-Eloxal, nehme ich ein Weich-Eloxal, lackiere ich, beschichte ich auf irgendwelche anderen Arten. Also es ist schon ein Prozess, bis ein neues Produkt kommt. Natürlich, wenn man eine Serie hat und verkleinert dann den Schalldämpfer oder links, Material und sowas ist dann schon erforscht. Aber ich muss halt gucken, sind die dB-Werte in Ordnung? Funktioniert es mit der Haltbarkeit des Schalldämpfers? Also die werden schon auf Herz und Nieren geprüft. Wir machen auch bei jeder neuen Charge Schalldämpfer, die wir produzieren, werden die Rohre, weil das schwächste Glied am Schalldämpfer ist, werden 10% aus der Serie rausgenommen und die werden dann mit Vollgas belastet. Also so ein Belastungstest sieht es folgendermaßen aus. Wir haben eine 300 Winchester Magnum mit einem sehr kurzen Lauf. Und da werden 12 Schuss in Folge gemacht, also ganz schnell geschossen, dann ist das Ding glühend heiß, runterkühlen lassen, ohne irgendwelche Hilfsmittel, dann werden wieder 12 Schuss gemacht und dann wird das Rohr vermessen. Und dann sieht man dann, ob irgendwelche Risse oder Aufblähungen sind. Sollte das der Fall sein aus der Charge, wird die Charge sofort gesperrt.
Wie viel Schuss kann man tatsächlich mit so einem Schalldämpfer, sagen wir mal jetzt im Schießkino, machen? Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, dass irgendwo einer geplatzt ist oder sonstiges passiert ist. Ich kann es mir, also deswegen, woran liegt sowas?
Also, ein Aluminium-Schalldämpfer, das heißt, wo ich ein Rohr und Rohr und Innenteile verschraubt sind über eine mechanische Verbindung. Wir sagen immer, wenn der Schalldämpfer so heiß wird, dass du nicht mehr anpacken magst, dann sollte der Schalldämpfer mal eine Kühlphase durchlaufen. Weil in den meisten Schalldämpfern, die verschraubt sind, sind Dichtungssätze. Und diese Dichtung, wir haben zum Beispiel eine Hauptdichtung, die sitzt hinten am Deckel. Diese Dichtung altert. Wenn die immer wieder zu heiß geschossen wird, altert diese Dichtung. Und diese Dichtung ist sehr, sehr wichtig, um das Rohr und den Deckel vor Gasschlupf zu schützen. Das Gewinde, ich habe in eine bestehende Oberfläche ein Gewinde reingestrahlt. Und dieses Gewinde gibt es einen Gasschlupf. Und der Gasschlupf drückt mir irgendwann das Gewinde auseinander. Und dann kann es passieren, wenn der O-Ring nicht mehr intakt ist, dass das Rohr von hinten nach vorne reißt. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben bis jetzt einen Fall gehabt in unserer ganzen Karriere. Wie gesagt, seit 2017, da war der hintere O-Ring nicht intakt. Und da ist das passiert. Und sonst haben wir noch keinen Hüllenplatzer gehabt. Keine Lamellenabrisse, keine Hüllenplatzer. Also ich denke mal, wir haben das ganz gut gelöst mit Material und QS. Dass das funktioniert. Bei anderen Herstellern kann ich oder will ich, möchte ich dazu nichts sagen, warum es zu Hüllenrissen führt oder sonst was. Wir sind selbst drauf gekommen und deswegen.
Ja.
Da muss man einfach mal fair bleiben und Betriebsgeheimnis.
Alles gut. Sag mir mal bitte, wo ist der Vorteil, sowas in einem 3D-Druck fertigen zu lassen?
Also im 3D-Druck habe ich halt die Möglichkeit, Geometrien herzustellen, die ich spanabheben mechanisch nicht hinbekomme. Zum Beispiel, wenn man sich so einen Hybridschalldämpfer anguckt, ich kann zwei Ebenen drucken. Das heißt, ich kann eine innere Ebene drucken, eine äußere Ebene, wobei der 3D-Druck auch an seine Grenzen kommt. Also es sind immer gewisse Winkel vorgegeben und gewisse Wandstärken. Also es ist auch kein Allerheilmittel. Und vollgebrindete Titanschalldämpfer haben in der Regel ein relativ helles Klangbild, was für den Anwender immer als unangenehmer als eins, was wo ein Gewebe drin ist. Deswegen haben wir hier Hybrid-3D-Druck mit dem Gewebe, um einfach diesen Frequenzbereich, diesen hellen Frequenzbereich runterzuregeln. Das ist einfach viel angenehmer fürs Ohr, als wenn ich einen normalen Fullbrennschalldämpfer habe. Es gibt ja mittlerweile Fullbrennschalldämpfer wie Sand am Meer. Es gibt eine große Firma die druckt eigentlich für alle Schalldämpferhersteller die Dings. Dann sage ich, was ich haben will, und dann drucken die.
Okay. Ja. Das heißt, wenn ich da Bock hätte, könnte ich dann auch meine eigene machen.
Theoretisch ja, aber da ist halt eine Waffenherstellungslizenz. Okay. Und das hat die Firma nicht, ja. Sondern die arbeiten dann im Lohn und deswegen, also man müsste das dann bei irgendeinem Hersteller machen, dass der sagt, ich möchte. Allerdings ist es dann so, ich müsste ja immer ein komplettes Druckbett vollkriegen, sonst kommt der Schalldämpfer ins Unermessliche. Wenn ich einen Schalldämpfer auf so einem 3D-Drucker mache, dann bin ich in einem mehreren tausenden Euro-Bereich.
Wollen wir nicht.
Nee.
Sag doch mal bitte, was muss man denn für sowas ausgeben? Also wo fängt man da preislich an und wo geht's hin?
Also wir haben mittlerweile auch eine Basic-Lamelle. Das war, wo ich eben gesagt habe, die 90-Grad-Lamelle, die relativ einfach zu fertigen ist. Die fängt bei uns bei 415 Euro an.
Ja.
Ist ein absoluter Einsteigerschalldämpfer, aber mit einer sehr guten und hochwertigen Qualität. Gleich mit Ultragewebe, also mit dem Gewebe. Dann kommt der OBSK. Na, das ist hier der wunderbar lila, ne? Der OBSK liegt bei 558 Euro. Dann gibt es die Medium-Baulänge, der OBK, der baut 14 cm nach vorne auf, der liegt bei 627 Euro, immer mit Ultragewebe. Und dann der ganz große, der OB aus der Aluminiumreihe, liegt bei 647 Euro. Und dann kommen die Titan-Hybrid-Modelle. Hybrid habe ich hier. Die Hybridmodelle liegen bei der Dünne. Da gibt es noch einen Sinnschalldämpfer. Der hat dann nur 44 mm für extrem schlanke Waffen. Liegt bei 795 Euro UVP. Und der dicke, wie ich ihn hier in den Händen hält, 865 Euro. Liegt halt am 3D-Druck. Schweineteuer. Ja. Aber eine neue Hüfte aus Titan ist genauso teuer.
Auf was sollte man denn achten, wenn man sich einen aussucht? Also was sind so die Merkmale, wo du sagst, das solltet ihr beachten?
Also wir haben ja noch eine klassische Büchsenmacherei dabei und wenn ein Kunde kommt, spreche ihn erstmal an, was er gerne für Voraussetzungen hat. Manche haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht, manche kommen auch schon mit Voraussetzungen ins Geschäft und sagen, hier, ich habe das und das gelesen. Man muss immer wissen, was ist für mich wichtig? Möchte ich eine führige Waffe haben oder möchte ich möglichst viel dB reduzieren? Möglichst viel dB reduzieren geht halt nur über Volumen und Prallfläche. Also muss der Kunde mir sagen, was er möchte. Und dann kommt es noch drauf an, ein Titanschalldämpfer, der ist halt sehr einfach von der Pflege her. Die meisten Schalldämpfer gehen nicht durch Schießen kaputt, sondern einfach, weil sie mangelnde Pflege erfahren. Und wenn der Kunde schon sagt, hier Pflege, das ist überhaupt nicht so meins, dann sage ich, dann nimm, tu dir einen Gefallen und nimm einen Titanschalldämpfer. Beim Titanschalldämpfer, der oxidiert nicht, wie ein Aluminiumschalldämpfer. Beim Aluminiumschalldämpfer muss ich immer konservieren, also trocknen und konservieren. Man hört immer nur trocknen oder Bremsenreiniger reinsprühen. Bremsenreiniger ist eigentlich kontraproduktiv, weil Bremsenreiniger entzieht die schützende Ölschicht oder Fettschicht, die drin ist. Wenn ich zum Beispiel ein Blech vor Rost schützen will und das ist lackiert, dann tue ich das ja einölen.
Ja.
Und ich sprühe Bremsenreiniger drüber, ist die Fettschicht weg und das Blech rostet. Und so ist es beim Schalldämpfer auch, wenn die Eloxatschicht mal weggebrannt ist, dann oxidiert er auch durch Luftfeuchtigkeit. Im Sommer hatten wir teilweise 74% Luftfeuchtigkeit und die ist ja da. Und dann reagiert die mit dem Aluminium, das Aluminium blüht auf, gibt ein Aluminiumoxid. Dieses Oxid ist so ein weißes Pulver, wenn man das sieht, haben manche dann hinten im Verschluss liegen, also das Schalldämpfer drauf lassen. Und dann verteilt sich beim nächsten Schießen dieses ganze Aluminiumoxid im Schalldämpfer und fängt an zu fressen. Und dann geht der Aluminiumschalldämpfer kaputt. Bei Titan hast du diese Probleme überhaupt nicht. Also ein Titanschalldämpfer ist, würde ich sagen, für die Ewigkeit. Also dass ein Titanschalldämpfer mal die Grätsche macht, unwahrscheinlich.
Wir hatten ja eben, hatte ich dich ja gefragt, woran das liegt, dass die Dinger kaputt gehen. Aber was würdest du jetzt sagen, was, also du hattest gesagt, wenn die heiß sind, aber was sind zum Beispiel jetzt bei den Tests bei euch, wo wirklich so das Maximum? Ich habe mir auch schon die ganzen Videos angeguckt bei YouTube, weißt du, wo einer so mit einem 241 Maschinengewehr da 5000 Schuss mit durchhämmert, bis das Ding hinterher komplett wegglüht. Aber was geht tatsächlich so mit einem? Also ja, was würdest du sagen, in so einem Schießkino zum Beispiel?
Also beim Schießkino, dadurch ist immer in der Rotte. Meistens ist man ja nicht alleine im Schießkino, man hat ja Freunde. Wenn man keine Freunde hat, ist natürlich ein Schießkino-Besuch recht anstrengend, weil ich muss dann die Stunde irgendwie mich beschäftigen. Aber wenn ich in einer Rotte schieße, habe ich mal 4-5 Schuss, dann rotiere ich und dann wird der Schalldämpfer zwischenzeitlich gekühlt. Also wenn man immer zwischendrin kleine Kühlphasen hat, 20, 30 Schuss, kommt noch ein bisschen aufs Kaliber drauf an, aber gehen wir jetzt mal von der 308, ein sehr beliebtes Kaliber, 20, 30 Schuss, ist so eine, sag ich mal, hat mal eine halbe Stunde im Schießkino, dann sollte man mal vielleicht runter machen und nebenhin legen oder in die Pressluftanlage, in die Kühlung legen, dass er wieder auf Raumtemperatur kommt und dann kann ich wieder meine 20, 30 Schuss, wie gesagt, kommt immer auf Kaliber, Lauflänge, sehr viele Faktoren. Aber ein guter Anhaltspunkt ist wirklich diese Regel: Mag ich ihn nicht mehr anpacken, mag ich mit dem Schalldämpfer nicht mehr weiterschießen. Weil alles, was zu viel Thermik ist, macht das Material kaputt. Wir haben mal einen Beschussversuch gemacht, damals mit dem OB-Schalldämpfer, mit dem Automat, und haben 320er-Magazine, damals durfte man noch Großraummagazine haben, drei Großraummagazine ganz schnell hintereinander entleert. Das war so mit Magazinwechsel. Unter einer Minute, und da hat der Schalldämpfer, der Aluminiumschalldämpfer, dann den Geist aufgegeben. Ja, wurde das Material einfach zu weich, war richtig pastös. Wir haben dann auch nachher die Brocken gefunden. Das war dann eine Lamelle, die ist weggeflogen. Das war aber allerdings noch ein anderes Material, als wir jetzt verwenden. Aber ich sag mal so, für einen normalen Jäger, der ins Schießkino geht, 20, 30 Schuss überhaupt kein Problem beim Aluminiumschalldämpfer. Und beim Titanschalldämpfer, dadurch, dass der Hybridschalldämpfer auch ein Aluminiumrohr hat, ist dieselbe Regel. Bei diesen rotglühenden YouTube-Videos, also man kann sich eigentlich merken, sobald ein Material anfängt zu glühen, gehe ich in eine Gefügeveränderung rein und das Ding ist meistens Schrott. Also es gibt ja Militärschalldämpfer, wo dann steht rot glühend, Dauerfeuer tauglich. Ja, aber was die Werbeangabe dann nicht schreibt, ist, dass der Schalldämpfer dann krumm wie eine Banane ist. Und dann treffe ich nichts mehr mit. Der funktioniert noch, der dämpft noch, wenn er wieder runtergekühlt ist, aber der ist halt hin.
Ja.
Das muss man halt einfach.
Ist ja jetzt auch nicht was wir Jäger so.
Nein.
Heißt ja hier still im Wald, nicht still
im Gefecht.
Im Gefecht. Alles gut. Wie lagert man so einen Gegenstand?
Am besten, also eigentlich getrennt von der Waffe,
ja.
Im Waffenschrank, senkrecht stehend in einem Schalldämpferhalter. Da raten wir beim Aluminiummodell, wir haben so Pfeifenbürsten, Reagenzglasbürsten kann man bei YouTube oder wir haben es auch bei uns im Programm drin. Das sind so lange Bürsten, Nylonbürsten, die besprüht man mit Öl, nachdem der Schalldämpfer getrocknet wurde, wenn er richtig feucht wird, dann geht man mal einmal ein, zwei Mal durch die Mittelbohrung vom Schalldämpfer durch. Dann stellen sich die Borsten auf und tun ein leichtes Ölaerosol, den kompletten Schalldämpfer vernebeln. Das führt dazu, dass der Schalldämpfer super konserviert ist und ich aber beim nächsten Schuss keine Rauchentwicklung habe. Wenn ich dann natürlich Öl reinsprühe, das Öl verbrennt, zwei, drei Schuss, ist das, als ob ich eine Nebelkerze vorm Lauf habe. Und deswegen, die Bürste hat sich super bewährt. Wir haben Schalldämpfer bei einer Jägervereinigung letztes Jahr ausgetauscht. Die hatten 15.000 Schuss plus Aluminiumschalldämpfer. Die waren, also die sind so, dass man sie noch schießen kann. Aber ich habe gesagt, Leute, tauscht sie mal bitte aus, weil irgendwann ist das Material am Ende. Weil die brennen dann halt auch aus. Aber die haben halt keinen Wald gesehen, keine Feuchtigkeit und wurden immer konserviert und gepflegt. Die sehen top aus. Also wenn ich hier Lamellen, kein Lamellenfraß, die haben halt hinten nur davon, wo diese Prallfläche ist, wo die heißen Gase auftreffen, da hat sich langsam ein Trichter gebildet. Aber wie gesagt, nach 15.000 Schuss ist das schon eigentlich ein ganz guter Schnitt.
Ich glaube, da kommt kein Jäger wahrscheinlich in seiner Leistung hin. Und ich glaube, dann ist auch das Problem eher, dass der Lauf kaputt ist, bevor das Ding kaputt ist.
Ja. Also 15.000 Schuss ist schon eine Hausnummer.
Gibt es noch was wir besprechen sollten? Liegt dir noch was am Herzen?
Momentan fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein.
Also ich denke, ich würde euch auch gerne noch mal einladen, dass wir das vielleicht auch noch mal im Gespräch in Hannover noch mal machen, bei uns im Studio. Fand ich auf jeden Fall super, super spannend. Wir haben auch noch gar keinen da gehabt, um uns überhaupt mit Schalldämpfern auseinanderzusetzen. Deswegen, Christian, war das sehr cool von dir, dass du heute hier erschienen bist und dann still im Wald auch vorgestellt hast. Ihr seid ja auch bei uns mit auf der Sponsorenfläche mit drauf. Da auch nochmal vielen Dank für euer Vertrauen in das ganze Thema. Und hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne bei uns in die YouTube-Kommentare beziehungsweise auch in die Kommentare bei Instagram. Und wir leiten das natürlich dann auch gerne an dich weiter. Da könntest du das auch direkt beantworten.
Gerne. Und vielen Dank für die Einladung. Wir werden da gerne drauf zurückkommen.
Vielen, vielen Dank.
Danke.